Danke. Pasham. Verstrickung. Atmanaha. Der Seele. Gavayaha. Gelehrte. Viduhu. Wissen. Saiva. Das Gleiche. Sadushu. Auf die Geweihten. Gritaha. Angewandt. Mokshadvaram. Das Tor, das zur Befreiung führt. Abhavritam. Geöffnet. Übersetzung. Jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung der spirituellen Seele ist. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor zur Befreiung. Erläuterung. Hier wird ganz klar gesagt, dass Anhaftung an eine Sache die Ursache von Knechtschaft im bedingten Leben ist. Und dass diese gleiche Anhaftung, wenn sie auf etwas anderes gelenkt wird, das Tor zur Befreiung öffnet. Anhaftung kann nicht abgetötet werden. Sie muss allerdings übertragen werden. Anhaftung an materielle Dinge wird materielles Bewusstsein genannt. Und Anhaftung an Krishna oder seine Geweihten wird Krishna-Bewusstsein genannt. Bewusstsein ist daher der Sitz der Anhaftung. Es heißt hier klar, dass wir Befreiung erlangen, wenn wir das Bewusstsein einfach vom materiellen Bewusstsein zu Krishna-Bewusstsein läutern. Trotz der Feststellung, dass man Anhaftung aufgeben soll, ist Wunschlosigkeit für ein Lebewesen nicht möglich. Ein Lebewesen hat von Natur aus die Neigung, an irgendetwas zu haften. Wir sehen, dass jemand, der kein Objekt der Anhaftung hat, wie zum Beispiel Kinder, seine Anhaftung auf Katzen und Hunde überträgt. Dies deutet sehr klar darauf hin, dass die Neigung zur Anhaftung nicht aufgehoben werden kann. Sie muss für den besten Zweck genutzt werden. Unsere Anhaftung an materielle Dinge verlängert unseren bedingten Zustand. Doch genau die gleiche Anhaftung ist die Quelle der Befreiung, wenn sie auf die höchste Persönlichkeit Gottes oder ihre Geweihten übertragen wird. Hier ist es empfohlen, Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten, die Sadhus, zu übertragen. Die Frage ist ja nun, wer ist ein Sadhu? Ein Sadhu ist kein gewöhnlicher Mann in einem safranfarbenen Gewand oder mit einem langen Bart. Ein Sadhu wird in der Bhagavad Gita als jemand beschrieben, der sich unerschütterlich im hingebungsvollen Dienst betätigt. Selbst wenn man die strengen Regeln und Regulierungen des hingebungsvollen Dienstes nicht einhält, muss man als Sadhu angesehen werden, wenn man einfach unerschütterlichen Glauben an Krishna, die höchste Person, hat. Sadhu Eva Samantavya. Ein Sadhu ist ein strenger Nachfolger hingebungsvollen Dienstes. Es ist hier empfohlen, seine Anhaftung auf den Sadhu oder Gottgeweihten zu übertragen, wenn man tatsächlich das Brahman erkennen oder spirituelle Vollkommenheit erreichen will. Auch Sri Chaitanya bestätigt dies. Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoya. Schon durch einen Augenblick der Gemeinschaft mit einem Sadhu kann man die Vollkommenheit erreichen. Mahatma ist ein anderes Wort für Sadhu. Es heißt, dass Dienst für einen Mahatma oder fortgeschrittenen Geweihten des Herrn Dvaram Ahur Vimukte oder die Hauptstraße zur Befreiung ist. Also nicht nur die Straße, die Hauptstraße ist dieser Dienst. Mahat Sevam Dvaram Ahur Vimukte Tamo Dvaram Yoshitam Sangi Sangam. Dienst für Materialisten hat die gegenteilige Wirkung. Wenn jemand einem groben Materialisten, das heißt einem Menschen, der nur den Sinngenuss verfallen ist, seine Dienste anbietet, öffnet sich für ihn durch die Gemeinschaft mit einem solchen Menschen das Tor zur Erniedrigung. Das gleiche Prinzip finden wir hier bestätigt. Anhaftung an einen Gottgeweihten ist Anhaftung an den Dienst des Herrn. Denn wenn man mit einem Sadhu zusammen ist, wird der Sadhu einen lehren, wie man ein Geweihter, ein Verehrer und ein aufrichtiger Diener des Herrn wird. Das sind die Gaben eines Sadhu. Wenn wir mit einem Sadhu zusammen sein wollen, können wir nicht erwarten, dass er uns unterweist, wie wir unsere materiellen Verhältnisse verbessern können. Er wird uns vielmehr Unterweisung geben, wie wir den Knoten der Verunreinigung materieller Anziehung durchschneiden und uns zum hingebungsvollen Dienst erheben können. Das ist das Ergebnis der Gemeinschaft mit einem Sadhu. In Kapila Munis erste Anweisung lautet also, dass der Pfad der Befreiung mit solcher Gemeinschaft beginnt. Jetzt müssen wir mal sehen. I see our English-speaking devotees. Gurabhavani sitzt da hinten. Ja. Aha. Ajayan Bhati, there is a translation by a professional dolmetscher. Because all of our English-speaking devotees did not really have the chance to hear the complete text, I will just repeat this in English and then continue to talk in German. It was said here that we should transfer the attachment, which is an inherent quality of the soul, from material things to spiritual things. And amongst those spiritual factors which were which attachment can be focused upon, the attachment to sadhus or devotees of the Lord is most congenial or most favorable for our spiritual advancement. It is, as Prabhupada said, that whereas the service to material people results in degradation, the service to spiritual-minded devotees of the Lord results in elevation of the soul. And he mentioned three gifts which we can expect from such devotees. The first was that we also become a devotee. The second was that we begin to worship Krishna in our lives. And the last is that we become a sincere servant of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. And this was the summary. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Wir wollen noch einmal den Text vom Bhagavatam hören, bevor wir in eine Erläuterung hinein kommen. prasangamacharam pasham atmana kavayo vidu saiva sadushu krito moksha dvaram apavritam. Übersetzung: Jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung der spirituellen Seele ist. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor zur Befreiung. Srila Prabhupada hatte einen sehr schönen Satz gesagt in der Erläuterung, das fand ich sehr nice. Und ich glaube, ein Satz, der ein bisschen unserem Erfahrungswert entgegenspricht: Anhaftung kann nicht abgetötet werden. Sie muss allerdings übertragen werden. Ein Schlüsselsatz für seine Erläuterung. Es gehört zur Existenz des Lebewesens dazu, sich von etwas anderem auf etwas anderes zu beziehen. Das Sanskrit-Wort hierfür ist Bhartu. Bhartu bedeutet so viel wie jemand, der durch etwas anderes am Leben erhalten wird. Schaut euch zum Beispiel das an, was euch bestimmt gestern bewegt hat. Wir werden durch Nahrung am Leben gehalten und inspiriert behalten. Wenn wir über einen längeren Zeitraum keine Nahrung bekommen, selbst wenn wir uns in den unlängst bekannt gewordenen Techniken bemühen, werden wir in eine Situation hineingeraten, wo plötzlich diese Nahrung sehr wichtig für uns erscheint, dass wir auseinandersetzen. Viele von euch haben inzwischen sind in den Grihastha Ashram eingetreten und haben gemerkt, dass es einfacher für sie ist, sich im Anlehnung oder im Austausch mit einem Partner im Leben zu bewegen. Das Lebewesen ist auch abhängig von Luft zum Beispiel. Also es gibt verschiedenste Beispiele davon, wovon wir abhängig sind. Und natürlich entwickelt sich an die Dinge von denen wir abhängig sind, eine gewisse Anhaftung. Ist eine gesteigerte Form der Verbindung, könnte man sagen, eine Anhaftung. Das gehört zur Existenz des Lebewesens hinzu. Anhaftung ist etwas sehr Wichtiges. In dem Vorgang des Krishna-Bewusstseins müssen wir auch angehaftet sein. Es wird geraten, diese Anhaftung zu übertragen an spirituelle Dinge, denn die Anhaftung an materielle Dinge, es wird hier gesagt, Kavayo, ein Mensch, der sich wirklich mit den Dingen auseinandergesetzt hat, ein Kavi. Kavayo ist ein Gelehrter, der weiß, dass das zu einer Anhaftung an materielle Dinge führt, einer gesteigerten Form der Anhaftung, die man dann als Verstrickung bezeichnet. Pasham heißt es. Pascha ist so viel wie Seil und man wird richtig daran gestrickt. Das deutsche Wort Verstrickung tut das toll ausdrücken, diesen Zustand. So, wir wollen letztendlich mit einem Seil der Bhakti, man nennt das Bhakti Pascha, an Krishna gebunden sein und möchten den anderen Pashas, den anderen Seilen, die uns mit der materiellen Welt verbinden, die meistens nur mit Anhaftung und Karma und Loba zu tun hat, in diesen Begriffen Lust und Gier, wollen wir entgehen. Aber Anhaftung, das ist etwas ganz Wichtiges. Und ein Devotee, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, wird verstehen, dass er etwas tun muss damit. Wie und wodurch kann er seine Anhaftung auf Krishna richten? Das ist richtig, dass man richtig von einem mit einem Seil an Krishna gebunden sein sprechen kann. Versteht ihr das Thema? Ein mitfühlender Vortragsgeber, der ist es immer daran gelegen, dass auch also alle seine Zuhörer gut untergebracht sind. Wenn ihr merkt, dass eure Kinder sich gelangweilt fühlen, was ich gut nachempfinden kann, würde ich vorstellen, dass ihr ihnen alternative Beschäftigung gibt. zum Zuhören einer Vorlesung. Gut. Ja. Seid ihr auch manchmal angehaftet? Ist das nur ein philosophischer Leitsatz, den man sich so dröselig morgens anhört, oder hat er was mit euch zu tun? Das Thema der Anhaftung. Die zweite Frage ist, ist es euch schon aufgefallen, dass wenn ihr materielle Dinge anhaftet, dass es nicht sehr zufrieden macht auf der spirituellen Ebene? Ich möchte mal die Videoschauer unter euch anschauen. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr euch mehrere Videos angeschaut habt, dass man doch nicht so zufrieden ist im Herzen? Ich möchte mal diejenigen fragen, wir haben ja Gäste, die sich noch nicht verpflichtet haben, die vier regulierenden Prinzipien anzuhalten. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr nach einer sexuellen Ausschweifung erschöpft darlegt, dass eine gewisse Zufriedenheit noch nicht da ist? Habt ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt, jetzt beziehe ich mich auf meine eigene Vergangenheit, etwas, was mich sehr... Ich war sehr angehaftet an Geld, ehrlich gesagt. Muss ich gestehen in einer ehrlichen Sache. Und ich merkte damals, als ich enterbt wurde und ein paar Millionen verlor... Krishna. Weiß ich, die Voti war geworden bin. Merke ich, könnte damit so viele gute Sachen machen. Anhaftung, besonders wenn sie mal enttäuscht wird, kann ganz schön heftig zu Leid führen. Das wissen Leute, die sich damit befasst haben. Das ist bekannt. Ein Allgemeinplatz. Ich kann mich erinnern, mich einmal eine Zeit lang mit Origenes, dem Kirchenvater, einem der Kirchenväter, da gibt es mehrere, befasst zu haben. Es war Origenes oder ein ihm ganz nahestehender Schüler, die sich mit dem Thema der Anhaftung befasst hatten. Die hatten gemerkt, dass materielle Anhaftung zu großer Unzufriedenheit immer führt. Dass da Seile entstehen, die einen wirklich binden und dann abhängig davon machen. Und haben das ganz besonders gemerkt in Bezug auf die Anhaftung ans andere Geschlecht. Und haben dann versucht, in einem diese Anhaftung abzutöten, sind dabei aber gescheitert. Und das hat zu großen Schwierigkeiten geführt in ihrer spirituellen Entwicklung. Viele Menschen, wie auch in Indien die Yogis, versuchen diese Anhaftung abzutöten, indem sie sich zum Beispiel schweren Mortifikationen, also wie sagt man das in Deutsch, schweren Enthaltungen oder auch fast auch führt das zu Selbstverstümmelung hinführt, nicht? Weil sie merken, das ist ein Hindernis in der Weiterentwicklung des Bewusstseins. Aber das ist immer sehr problematisch, das zu tun. Es kann zu großen Dingen hinführen. Wir wissen das selber in unserer Bewegung. Unsere Bewegung hat ja gewisse asketische Züge, jedenfalls aus der Sicht eines angehafteten Westlers betrachtet. Und wir haben erkannt, dass manches davon nicht unbedingt zu der Entwicklung eines freudvollen, wohlbalancierten Individuums führt. Deswegen Mark Prabhupada hier den Punkt oder das Bhagavata und das Punkt. Anhaftung ist natürlich, und wenn man etwas Natürliches versucht zu unterdrücken, wird das immer ein Problem. Immer. Das ist eine Grundregel. Wenn du etwas, was natürlich ist, was die Natur so vorgesehen hat, was zum Zeit seiner Schöpfung so gedacht war, versuchst zu unterdrücken, dann gibt es ein Problem. Das muss so sein. Weil die Natur sich immer durchsetzt. Das ist das Geschaffene, das von Gott so Gedachte, so Intendierte, Beabsichtigte. Ja. Was soll man also machen, wenn man sehen möchte, dass man nicht der Anhaftung an materielle Dinge verfallen möchte und nicht diese Seil, diese, die erstmal ist es eine Anhaftung und dann entwickeln sich daraus eben diese Dinge, die Krishna in der Gita beschreibt, nicht, dass man mehr und mehr gebunden wird an die und aus dieser Gebundenheit sich eine immer größere Unfreiheit ergibt, die für einen spirituellen Menschen nicht wünschenswert ist. Was soll man machen? Ist klar, Prabhupada hat es mehrere Male in der Erläuterung gesagt, es geht darum, diese Anhaftung zu übertragen. Der Text nochmal, jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung der spirituellen Seele ist. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor der Befreiung. Warum auf Gottgeweihte? Warum an Gottgeweihte anhaften? Das ist ein so schönes Thema, ein interessantes Thema, dass ich euch heute damit geistig erreichen möchte. Sich an Krishna direkt zu wenden, ist für eine bedingte Seele nicht einfach, weil sich Krishna außerhalb der Reichweite befindet, der Reichweite der Instrumente, mit der ein Kontakt möglich ist. Eine bedingte Seele hat nur die Sinne, um etwas zu erfassen, und auch den Geist, um da nachzudenken. Krishna ist Avan-Manasa-Gochara, außerhalb der Reichweite des Geistes und der materiellen Sinne. Krishna kommt jedoch der bedingten Seele entgegen durch sogenannte Tadiyas. Tadiyas sind Personen und Objekte, die sich in der materiellen Welt befinden und in denen Krishna voll und ganz gegenwärtig ist. Es gibt nach Vrindavan das Thakurs vier solcher Tadiyas, in denen sich Krishna manifestiert. Eins davon, das erste ist das Bhagavatam und die anderen sind die Devotees. Hört euch das bitte an. Das erste Tadiya, was Tadiya heißt auch, was in der Nähe steht von etwas. Das, was in der Nähe steht, ist das Buch Bhagavatam. Denn das ist geoffenbartes Wissen, in dem Krishna gegenwärtig ist. Das Bhagavatam wird als die literarische Form Gottes bezeichnet. Und das heißt, jemand, der das Bhagavatam hört mit Aufmerksamkeit, wird erfahren, wie Krishna sich auf dem Lotus seines Herzens, so wird es poetisch ausgedrückt, manifestiert. Also er wird Krishna bewusst werden. Habt ihr schon einmal diese Erfahrung gemacht, wenn ihr eine innere Ruhe hattet und euch, also es kommt bestimmt öfters vor, euch ins Bhagavatam vertiefen könnt, dass ihr beim Lesen ein sehr inspiriertes Gefühl habt. Ein Gefühl, das einen so ich bin leider nicht sehr gut in dem Gebrauch von Sprache, das einen so erhebt, könnte man sagen. Ein erhebendes Gefühl, dass man sich froh fühlt und dass man an Krishna denkt. Ich glaube, das ist im Erfahrungswert eines jeden drin. Es ist unglaublich, wie das manchmal wirklich war. Ich weiß, in meiner Sankirtan-Zeit, die nicht super glorreich war, mittelmäßig glorreich, gab es so Situationen, wo man einfach nicht mehr konnte, immer wieder diese fremden Leute mit ihrem ihrer ganz eigenen Welt davon zu überzeugen, dass es wichtig wäre, einen spirituellen Schritt in ihrem Leben zu übernehmen, also auf sich zu nehmen. Und ich weiß, in dieser war dann doch ein bisschen angehaftet, viele Bücher zu verteilen. Und dann kam man in so einen gespannten inneren Zustand, wo man schließlich gar nicht mehr verteilen konnte. Und dann bin ich immer in die Kirche meistens, weil es da ruhig war, gegangen mit dem Bhagavatam. Ich habe das Bhagavatam gelesen und nach einer halben Stunde schon merkte ich, wie der Enthusiasmuspegel wieder anstieg. Und wo man denkt, ja, ich bin ein Diener Krishna, ich versuche das jetzt nochmal. Und dann ging man raus und manchmal klappte es sogar, dass man so 10 Bücher in der Serie verteilte und so weiter. Es ist ein Erfahrungswert, den jeder kennt, der das Bhagavatam gelesen hat und Zuflucht gesucht hat. Und ich glaube, jeder hier im Raum weiß, wovon ich spreche. Es ist einfach, dass etwas entsteht im Herzen, wo wir Krishna näher sind. Bhagavatam. Die zweite Gruppe von Tadiyas, das ist jetzt eine Gruppe, bezieht sich auf verschiedene Devotees von Krishna, die in ihrem Herzen Krishna haben und Krishna geben können. Die Devotees heißen auf Krishna Prada, die Krishna geben können, weggeben können. Der erste Devotee ist Srimati, ist eine weibliche Persönlichkeit, Srimati Tulsi Devi. Wir verehren jeden Tag Tulsi und in einem der Strophen heißt es: Bitte gewähre mir Residenz in Vrindavan, sodass ich das göttliche Paar Radha und Krishna sehen kann dort. Wir wenden uns an einen Devotee, der uns die Bevollmächtigung gibt, mit Krishna in Kontakt zu kommen. So, die zweite ist Ganga Devi. Darf ich fragen, hat das gestern geklappt mit der Ganga? Habt ihr Ganga trinken können? Die noch gestern, weil es wirklich ordentlich was los war hier, nicht Ganga Devi getrunken haben, wir haben Ganga noch da. Die zweite ist also Ganga Devi, die Krishna geben kann. Ein Bad in der Ganges kann uns nicht nur von materieller Verstrickung lösen, den Knoten im Herzen, das falsche Ego ein bisschen aufweichen. Nein, ein Bad in der Ganga kann uns Krishna sehr, sehr nahe bringen. Shishirada Madan Mohan CK. Die dritte in dieser Gruppe sind die Devotees selber, die Krishna in ihrem Herzen tragen. Wir werden nachher noch uns beschäftigen müssen, was die Qualifikation eines Devotees ist, denn hier wird es ein bisschen tricky. Es gibt Devotees, die nur nach außen hin vorgeben, Devotees zu sein, aber noch nicht im eigentlichen Sinne des Wortes als Sadhu bezeichnet werden können. Da werden wir uns mit befassen. So, lasst uns zusammenfassen. Krishna nahe zu kommen ist für die bedingte Seele ein wenig schwierig, weil sich Krishna außerhalb ihres Instrumentariums befindet. Krishnas Form ist Satchit Ananda Vigraha und wir sind im Augenblick so bedeckt mit materiellen Sinnen und einem materiellen Geist, dass wir Krishna noch nicht so wahrnehmen können. An dieser Stelle der Vorlesung mach eine intensive Frage bei euch aufstellen. Halt, Satchinanda Swami. Du hast gesagt, man soll sich an Krishna wenden, indem man mit denen in Kontakt kommt, die Krishna nahe kommen. Aber du hast ja gar nicht die Detis erwähnt. Warum sind die Detis nicht in dieser Auflistung drin? Es ist so, dass alles noch Vrindavan das Taco, womit wir uns im Augenblick beschäftigen, dass die Detis, weil in den Detis ist Krishna erst dann gegenwärtig, morgen, wenn eine Pran-Pratishta-Zeremonie ausgeführt worden ist. Das heißt, eine Zeremonie, durch die Krishna gerufen wird und in den Detis kommt. Aber in diesen vier Tadiyas, oder Person, die Krishna nahesteht, ist Krishna auch ohne eine sogenannte vedische Zeremonie, eine Pran-Pratishta-Zeremonie. Er ist einfach da gegenwärtig. Dem Srimad Bhagavatam, der Tulasi, der Ganga und seinen Geweihten. Da ist er im Herzen gegenwärtig. Gut. Seid ihr überzeugt? Jetzt kommt der nächste Gedankenschritt. Wir wollen sehen, was sind Devotees, in denen Krishna gegenwärtig ist. Was für Qualifikation haben sie? Woran können wir diese Geweihten erkennen? Eine Sache oder eine Person hat immer Qualifikation. Eine Speise zum Beispiel hat die Qualifikation, die ist nahrhaft. Sie wird vom Körper aufgenommen und kann uns Energie geben. Alle Dinge kann man an ihren Eigenschaften erkennen. Zucker kann man an der Süße erkennen, Wasser an der Flüssigkeit. Was sind die Eigenschaften, an denen man Devotees erkennen kann? Der nächste Text sagt es, und ihr könnt selber sehen, ob ihr diese Eigenschaften schon entwickelt habt. Ich möchte euch aber bitten, beim Zuhören auch gleichzeitig noch kreativ weiterzudenken. Ein Sadhu erkennt man daran, dass er duldsam ist, barmherzig und zu allen Lebewesen freundlich. Er hat keine Feinde. Er ist friedfertig, in erfeuchten Schriften, und alle seine Charaktereigenschaften sind erhaben. In Chaitanya Charitamrita werden noch ein paar dieser Charaktereigenschaften erwähnt. Zum Beispiel, die Gottgeweihten sind stets barmherzig, demütig, ehrlich, allen gleichgesonnen, fehlerlos, großherzig, mild und sauber. Sie haben keine materiellen Besitztümer und setzen sich für das Wohl eines jeden ein. Sie sind friedfertig, Krishna ergeben und ohne Verlangen. Nun, hier in dieser Auflistung taucht etwas auf, was man in der Sanskrit-Sprache als Svarupa Lakshan bezeichnet. Jede Sache hat Tathashta Lakshan und Svarupa Lakshan. Tathashta sind Dinge, die am Rande stehen und die äußere Merkmale beschreiben. Und Svarupa Lakshan sind solche Merkmale, die den Kern treffen, die sich mit der Sache beschäftigen, die es ist. Zum Beispiel bei der Milch wäre ein Tasta Lakshan, dass es weiß ist. Aber ein Svarupa Lakshan, also da muss ich jetzt nachdenken, was so den Kern der Milch trägt, flüssig ist und für die Religion aus der spirituellen Perspektive flüssiges Dharma ist, aber aus einer ernährungswissenschaftlichen Perspektive würdest du sagen, Radha, Milch. Ja. Sagen wir mal, die Ursache für Nahrhaft. So gibt es auch bei Devotees Eigenschaften, die am Rande wichtig sind, und dann solche, die Svarupa. Die Svarupa heißt die eigene Form oder der Kern. Und das ist Krishnaita Shalana. Sie sind Krishna ergeben. Ein Niveau, die mag noch nicht alle Eigenschaften entwickelt haben. Zum Beispiel gestern habt ihr es bestimmt gemerkt in eurem Leben. Die eine der Eigenschaften ist, sie essen nur so viel, wie nötig ist. Es mag also vorkommen, dass ein Devotee mehr isst als nötig, wie zum Beispiel nach einem Festtag. Ich habe gestern einen riesen Kübel voll Charanamrita getrunken. Es war bestimmt ein Glas mehr oder zwei, was nötig war. Hare Krishna. Und so weiter. Aber wenn der Devotee die Kerneigenschaft hat, das heißt die wichtige, die Svarupa Lakshan, ist er als Sadhu anzusehen. Krishna macht diesen Punkt in der Bhagavad Gita. Er sagt, dass es kann sein, dass mein Devotee Tätigkeiten ausübt, die sogar als, gebraucht das Wort, abscheulich zu betrachten sind, also die gar nicht, die schlichtweg daneben sind, wie wir in Deutsch sagen würden. Wenn er aber hingegeben ist, muss man die Gesinnung haben, muss man denken, dass er ja auf dem richtigen Weg ist. Versteht ihr diese Unterscheidung zwischen einem Devotee? Diese Eigenschaft, sich Krishna hinzugeben, ist das, was ein Devotee wirklich von allen anderen Menschen unterscheidet. Daraus folgt auch, dass andere Menschen diese anderen am Rande stehenden Eigenschaften eines Transzendentalisten entwickelt haben. Zum Beispiel gibt es Leute, die unglaublich mitfühlend sind, barmherzig, gute Charaktereigenschaften haben, die wir nicht bei allen Devotees treffen können. Aber es mag sein, dass bei diesen Menschen nicht diesen Krishna ergeben. Da ist denn diese Eigenschaften, kann man auch unabhängig von Bhakti, von Hingabe zu Krishna lernen. Was daraus jedoch folgt ist, dass jemand, der zu Krishna kommen will, sich nicht einen Menschen aussuchen kann oder eine Gemeinschaft aussuchen kann, die nur diese Tatashta-Eigenschaften hat, diese am Rande stehenden Eigenschaften, sondern dass solch ein Devotee darauf achten muss, dass er, wenn er Krishna näher kommen möchte, jemand findet, der Krishna ergeben ist. Das folgt auch daraus. Das ist eine Implikation, die vielleicht für die Devotees, die sich in der Moderne mit diesen Themen auseinandersetzen, interessant und aufschlussreich ist. So, gut. Nun, es wird heute wir wollen ins Detail gehen, weil wir die Gemeinschaft von Devotees pflegen. Es gibt drei Arten von Devotees, wo man unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Einmal kamen die Bewohner der Stadt Kuliagram zu Chaitanya Mahaprabhu und fragten Chaitanya, war nachdem sie ihn besucht hatten in Jagannath Puri, was ist unser Dharma? Was ist das, was wir tun sollten in unserem Leben, um die Vollkommenheit zu erreichen? Und die meisten dieser Devotees, die kamen, waren verheiratet, im Lebensstand also des Haushälters. Und sie wollten wissen, wie sie ihr Leben ausführen könnten, um zur Vollkommenheit zu kommen. Und Chaitanya Mahaprabhu antwortete ihnen, indem er ihre Aufmerksamkeit auf zwei Dinge ausrichtete. Dient den Vaishnavas, den Geweihten des Herrn, ganz in Anlehnung an diesen Text. Und man sollte die Anhaftung, die man sonst Matteln den gibt, dahin richten, weil man da Krishna, durch die Vaishnavas kann man Krishna erhalten, Krishna begegnen, Krishna bewusster werden. Dient also den Vaishnavas, den Geweihten Krishnas. Und als zweites, chantet die heiligen Namen Gottes. Diese beiden Dinge werden euch zur Vollkommenheit bringen. Nun wussten die Bewohner von Kuliagram jedoch nicht, den Gottgeweihten dienen, das ist sehr allgemein. Könntest du das mehr spezifisch ausdrücken? Wen sollte man dienen? Genau, von den Devotees. Und diese Frage bewegte sie so sehr, dass sie diese Frage nicht nur einmal stellten, sondern über 3 Jahre, jedes Jahr, wenn sie nach Puri kam, diese Frage wiederholten. Wer ist ein Geweihter? Findet ihr diese Frage wichtig? Wenn wir hören, wir sollen Devotees dienen und werden so Krishna nahe kommen, dann werden wir natürlich, wir müssen eine Auswahl treffen. Vielleicht gibt es Devotees, die eben, wo es besser ist, denen zu dienen als anderen. So über 3 Jahre stellten sie diese Frage, die sie total bewegte. Ganz genau, zu welchen Devotees sollen wir gehen und ihnen unseren Dienst darbringen. Und die Antwort, die Chaitanya Mahaprabhu in diesen 3 Jahren gab, war immer eine verschiedene, weil er unterschiedliche Arten von Devotees beschrieb. Im ersten Jahr beschrieb er die Devotees, die auf der beginnenden Stufe des spirituellen Lebens stehen, die Kanishta Adhikaris. Im zweiten Jahr beschrieb er die Devotees, die auf der mittleren Stufe stehen, die Madhyam Adhikaris. Und im dritten Jahr diejenigen, die auf der höchsten Stufe stehen, die Uttama Adhikaris. Im ersten Jahr sagte er, sehen, wie ich das euch nahelegen kann. Ja, was interessant ist, bei all diesen Antworten ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Er sagt, er beschreibt den Devotee entsprechend seiner Anhaftung an den heiligen Namen. Wir haben vorhin gehört, dass die wesentliche Eigenschaft eines geweihten Krishnas ist, dass er Krishna ergeben ist. Und Chaitanya Mahaprabhu bringt diesen Punkt einen Punkt weiter, das heißt, dass er dem heiligen Namen ergeben ist. Im ersten Jahr sagte er, wer einmal den heiligen Namen gechantet hat, ohne Vergehen, den sollt ihr dienen. Im zweiten Jahr sagt er, wer immer den heiligen Namen chantet, ohne Vergehen, dem sollt ihr dienen. Das ist der Devotee auf einer mittleren Stufe. Und im dritten Jahr sagt er, derjenige, der immer chantet und der so chantet, dass andere, die ihn sehen, ebenfalls auf die Idee kommen, ich will auch chanten, die inspiriert werden, den sollt ihr dienen. Denn all diese drei suchen Zuflucht bei Krishna, der sagt, man richtig ohne Fest, Hare Krishna, nicht? Gut, der hat Zuflucht gesucht bei Krishna. Der zweite, auf der zweiten Stufe, sucht schon mehr Zuflucht bei Krishna. Er ist immer mit dem heiligen Namen beschäftigt. Und der auf der dritten Stufe, der ist so, dass das überspringt, dass das direkt infizierend ist. Man will auch chanten. Ja. So, diese, es ist sehr wunderschön. Dient den Devotees, sagt Chaitanya Mahaprabhu, und chantet selber immer den heiligen Namen. Das ist, was euch die Vollkommenheit geben wird. Bhaktivinoda Thakur, hat im 18. Jahrhundert gesagt, wenn man den Kanishtha Adhikari begegnet, also jemand, der nicht so viel Zuflucht bei Krishna sucht, sollte man sehen, dass man ihm gegenüber freundlich ist, ihm Gastfreundschaft erweist, aber es ist vielleicht nicht so, dass man viel von ihm lernen sollte, weil er ja noch dabei ist, sich zu entwickeln. Hoffentlich auch, dass er dann auch dabei bleibt. Jetzt. Jetzt möchte ich euch nach diesem etwas konzentrierten Vortrag ein bisschen eine kleine Entspannung gönnen mit einer schönen Geschichte. Das ist nach dem Vortrag eben so. Dieses Prinzip ist so wichtig, geweihten Krishnas zu dienen, dass es auch im Ramayana in einer sehr schönen Geschichte vorkommt. Im Ramayana gibt es einen Brahmana, der ein so unausstehliches Schicksalsschlag trifft, ich werde gleich erzählen, was es ist, dass er sich dann versucht zu orientieren oder dass er versucht herauszufinden, warum er so leiden muss. Das ist eine sehr weise Idee. Ja. Wir können vielleicht sogar das Fenster auch noch. Ja. Kennt ihr das in eurem Leben, dass man irgendwie von einem Schicksalsschlag getroffen wird und sich natürlich fragt, warum? Warum musste mir das geschehen? Und dieser Devotee fängt jetzt an, dieser Brahmana fängt jetzt an zu spekulieren, warum er so schrecklich leidet. Und da stellt sich die Frage, habe ich geglaubt, dass die Deity-Form des Herrn nichts weiter ist als ein Stück Stein? Habe ich ein solches Vergehen gemacht? Oder war es so, dass ich einmal einen geweihten Krishnas auf der Straße sah und ihm nicht gebührend respektvoll begegnet bin? Er hat also Angst vor Vaishnava-Apparat. Lass uns ganz kurz hören, obwohl es ein bisschen heavy ist, diese Geschichte zu hören. Aber es ist sehr wichtig für unser Verständnis, was das war. Einst ging ein junger Asket namens Shravan Das lebte. Er war seinen Eltern treu ergeben, weil diese Eltern ganz und gar von ihm abhängig waren. Sie waren nämlich blind und um sie zu bewegen, hat er so ein Tragegestell gebaut mit zwei Körben, also einem Stab mit zwei Körben und trug in einem Korb seine Mutter, in dem anderen seinen Vater und ging durch die Waldeinsamkeit und sorgte sich natürlich für die Schöpfe, zum Beispiel Wasser. Und es begab sich, dass der Kaiser Dasharath auf einer Jagd war und dass er plötzlich im Dschungel von der Dunkelheit überrascht wurde. Als er plötzlich hörte er ein wildes Tier, das Geräusch von einem wilden Tier. Und er nahm den Bogen heraus, den Pfeil, und zielte nach dem Gehör, ohne sein Ziel zu sehen. Nur so nach dem Hören. Unglaubliche Konzentrationsarbeit muss das sein. Und dann ließ er den Pfeil los. Im gleichen Augenblick hörte er einen Schrei, der ihm das Blut in den Adern zum Gefrierpunkt, also zum Erstarren brachte. Arm, hast du das getan, wer immer du bist. Er lief schnell durch den Dschungel, von da, wo die Stimme herkam, und sah, dass sein Pfeil einen Asketen getroffen hatte, der tödlich getroffen da lag und umringt von seinem eigenen Herzensblut. Oh Gott, Willen, ich habe ein Sadhu ins Herz geschossen. Der Asket gab sich dann zu erkennen, mein Name ist Shravan. Ich bin mit meinen beiden Eltern hierher gekommen. Sie sind dort am Ende des Pfades. Sie warten auf Wasser. Zieh mir jetzt den Pfeil aus dem Herzen, dass ich gehen kann von diesem Ort. Geh zu den Eltern und benachrichtige sie. Mach schnell, es ist auch schmerzvoll. Und dann zog er, musste Dasharat, das war nicht mehr zu heilen, zu kurieren, musste ihm den Pfeil aus dem Herzen schossen, womit ein Blutschwall, der bis dahin noch gehalten wurde, herausschoss und der Asket von dannen schied. Dasharat bräuchte dann den Asket. Er sah ein Tuch dort liegen, dem er versucht hatte, Wasser zu schöpfen, füllte den voll und ging völlig bebend innerlich für diese Sünde, die er unbeabsichtigt getan hatte, den Pfad nach oben und sah dort den Vater und die Mutter, die da so saßen, wird beschrieben im Ramayana wie zwei Vöglein, deren Schwingen gebrochen waren. Der Vater fragte dann mit einer Stimme, Sohn, warum kommst du so spät? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Und in der Stimme schwang ein Unterton von Besorgtheit mit. Dasharat sagte, ich bin nicht dein Sohn Shravan. Und der Kaiser Dasharat, und ich habe ihn, und dann brach er schon zusammen, ich habe ihn aus Versehen beim Jagen getötet. Vergib mir. Der Brahmana sagte, Shravana, getötet. Zeige mir. Und dann brachte Dasharat den Körper des Sohnes und legte ihn direkt vor den Alten hin. Der Alte prüfte das mit den Fingern noch im Gesicht. Ja, es war sein Sohn. Da. Und dann sprach er diesen Vers. Warum habe ich geglaubt, die Babys sind nur Stein? Oder habe ich einmal einen Vaishnava gesehen auf der Straße und ihn nicht gebührend Respekt dargebracht? Er hatte also spekuliert. Warum? Und es ist interessant, dass er also als Möglichkeiten diese Dinge in Betracht zieht. Die Geschichte endet dann so, dass er nicht mehr erträgt, in dieser Welt zu sein, der Brahmana und seine Frau, und sich mit dem Kremationsfeuer des Sohnes auch selber in eine Selbstverbrennung geben. Sehr heavy. Und vorher noch sagen, dafür, dass du uns dieses Leid zugefügt hast, uns unseren einzigen Sohn zu nehmen, verfluchen wir dich. Du musst lernen durch diesen Fluch, dass auch du deinen Sohn verlieren wirst, deinen Sohn Rama, und als Leid sterben wirst. So, aber wir wollen uns hier mit der Fragestellung beschäftigen. Wieso hat der Weise gefragt, ob die Ursache für sein Leid in der Verletzung von einem geweihten Krishnas lag? Die Skanda Purana sagt, dass es sechs Dinge gibt, durch die man zu Fall kommen kann im Leben. Es gibt natürlich noch viele andere Dinge, aber wir greifen hier jetzt mal eine Liste von sechs heraus und sagen, die sind am Anfang ganz schwer und am Ende nicht mehr so schwer. Das erste ist, wenn man einen Geweihten Gottes umbringt. Dann kommt man zu Fall. Das zweite ist, dass man ein Blasphemy, wie sagt man in Deutsch, Frevel, also so schlimm über die redet. Das dritte ist, dass man feindschaftliche Gefühle gegenüber einem Geweihten Gottes hegt im Herzen. Und das vierte ist, dass man nicht der Etikette, dem Weichnerer Knicke folgt und aufsteht, um einen Weichnerer zu grüßen. Das fünfte ist, dass man zornig wird mit einem Geweihten Gottes. Und das sechste ist, dass man ganz feinstofflich, dass man keine Freude empfindet, wenn man einen Geweihten Gottes sieht. Das ist etwas, was zu schwerem Fall führt, wenn es da am Anfang ist. Und wenn man es da am Ende sieht, also wenn man nicht erfreut ist, ist es natürlich nicht das gleiche Ergebnis, dass man in gleicher Weise zu Fall kommt, wie wenn man einen Tod macht. Das ist dann schon ein bisschen sanfter, das Ergebnis. So. Mit den Devotees einen guten Austausch zu pflegen, ist die Ursache von großer spiritueller Erhebung, dass man Krishna nahe kommt, und im Gegensatz, mit den Devotees einen schlimmen oder problematischen Austausch zu haben, mit den Geweihten, das führt zur eigenen Problematik und verstärkt die sehr stark. In der Gemeinschaft von Devotees kann man von Gott geweihten, lernt man irgendwie selber ein Diener Krishnas zu werden und Krishna zu verehren. Mir fällt das immer auf den Festivals auf, wenn die Gemeinschaft der Devotees sich darauf fixiert, wir wollen an diesem Tag Krishna verehren, ganz Zuflucht suchen bei Krishna. Dann sind die unglaublich stark, diese Gemeinschaft. Wenn man dann reinkommt und am Festival teilnimmt, dann erfährt man etwas im Herzen. Selbst Leute, die nur gelegentlich vorbeikommen, sind unglaublich berührt. Das infiziert direkt. Wir hatten in Toposco, das ist eine kleine Ortschaft in Kroatien, ein Vaishnava-Festival gehabt. Miteinanders Erscheinungstag, und da waren viele Leute, die so dazugestoßen kamen. Das war eine Turnhalle, und die hatte so Ränge, von denen man das Sportereignis so von oben betrachten konnte. Und viele waren dabei und haben das Chanten gesehen, und da war an dem einen Abend ein kultureller Abend mit Tanz auf der Bühne und so weiter. Und haben daran teilgenommen. Und wir haben dann draußen ein Empfehlungsbuch, so ein Gästebuch zusammengefasst, wo die sich eintragen, was sie so hielten von der ganzen. Und wir waren interessiert, weil das waren einfach Leute vom Dorf. Es war ein großes Hotel in der Mitte von nirgendwo. Und die Leute waren also gekommen, einfache Leute. Und die haben geschrieben da, ihr glaubt es nicht, danke, das war der beste Abend meines Lebens. Und also solche Sachen. Nishinga Priya, du hattest eine Eintragung gelesen. Was hast du noch gefunden, was du so siehst? Ja. Ja. Wenn die Devotees sich auf Krishna fixieren, Krishnaika Sharana, dann können die wirklich, wenn man mit denen Gemeinschaft hat, dann können die einem Krishna geben. Dann kann man Krishna bewusst werden. Wenn die das machen, wenn die ihrer Natur entsprechend, also diesen Swarupa Lakshan nennt man das, diesen Kernpunkt des göttlichen Lebens folgen, dann kommt plötzlich Krishna durch die durch. Das ist mystisch. Das ist magisch. Das ist auch etwas, was manchmal unsere Kritiker nicht verstehen können. Wieso? Da sind so viele Sachen geschehen in der ISKCON, die nicht gerade glorreich sind, sagen wir es mal vornehm so. Aber wieso ziehen die immer noch Devotees an, diese Bewegung? Wieso kommen immer noch, jetzt gerade habe ich einen in Wien getroffen, der hat dort einen Lehrauftrag in Psychologie, Doktor der Psychologie, ein Graf ist es. Nicht Graf. Ja, Graf. Also ich will jetzt nicht seinen Namen nennen, weil das wäre ihm nicht so lieb, wenn er hier vorbeikommt. Und dann ein sehr nicer Devotee, chantet 16 Runden. Wieso werden solche Leute angezogen? Ja, weil in dem Augenblick, wo die Devotees das tun, was sie tun sollen, Zuflucht bei Krishna, was ihre wesentliche Eigenschaft ist, dann werden sie zu einem Tadiya, das heißt einem Leiter von Krishna. Und können Leuten helfen. Es sind ja nicht die Devotees, die ihnen da. Es ist Krishna, der durch die Devotees wirkt. Das ist vielleicht auch, was manche von uns manchmal fragen. Es geht irgendwie weiter. In dem Augenblick, wo die Devotees Zuflucht suchen bei Krishna, passiert dieser Krishna-Faktor plötzlich. Das ist wunderbar. Also es ist erhaben, geradezu. Wir können uns über diese Dinge Gedanken machen und auch über unser eigenes Leben Gedanken machen und versuchen vielleicht, besonders nach so einem Festtag, wo wir erfahren haben, wenn man sich fixiert auf Lord Chaitanya gestern, wie man erhoben wird im spirituellen Leben, oder wenn man, wie man erfahren hat, wenn man in der Gemeinschaft von Devotees singt und hört und Prasadam zu sich nimmt, also diese einfachen Tätigkeiten macht, dann spürt man einfach eine spirituelle Atmosphäre, die einen wirklich erhebt. Also das merken ja auch ältere Devotees, die umstandsbedingt, sagen wir vielleicht, sich orientieren müssen und sich sehen, wie sie in dieser, ja, einen Beruf ergreifen und so weiter und nicht so viel Gemeinschaft pflegen können, wie sie es gerne tun würden oder wie sie es früher gemacht haben. Die kommen ja dann immer gerne zu solchen Festivals, weil sie das auch wirklich spüren können. Das ist ein Erfahrungswert. Die würden nicht kommen, wenn sie es nicht auch selber erfahren würden im eigenen Leben. Dass Krishna in dem Augenblick, wo die Devotees wirklich Zuflucht suchen bei ihm, dass Krishna durch die Devotees hindurch wird. Abschließend möchte ich sagen, dass wir als Devotees von Krishna natürlich dann auch eine innere Verpflichtung empfinden sollten, unsere Gemeinschaft zu dem zu machen, was sie werden kann, nämlich ein Begegnungsort, wo wir Krishna begegnen können. Sehr wichtig, dass wir uns selber Mühe geben, über die bedingten Eigenschaften, die vielleicht manchmal verhindern, dass wir einen guten Austausch miteinander pflegen, dass wir die so ein bisschen, ja, ein bisschen so zurückgehen lassen und an uns arbeiten, sodass wir tatsächlich einen wirklich erhebenden Austausch miteinander pflegen können. Ich möchte euch ganz persönlich sagen, damit es auch noch eine persönliche Dimension am Ende kriegt. In meinem eigenen spirituellen Leben habe ich immer wieder, wie ihr wisst, große Ermutigung und Inspiration durch Pilgerreisen bekommen. Zum Schluss, meine längste jetzt, hat mich sogar, ja, es waren 4 Monate, das ist ein Drittel des Jahres gewesen. Und natürlich kommt man dann an diesen heiligen Orten in eine Stimmung herein, wo man sich sehr gut vorstellen könnte, sein ganzes Leben da zu sein, den Passport in den heiligen Fluss zu werfen und einfach sich von Krishna abhängig zu machen. Und natürlich denkt ein Mensch wie unser eins an diese Themen. Das geht nicht an einem vorbei, wenn man da ist. Das jetzt ein Stein wird ja ein heiliger Stein an einem heiligen Ort. Also wenn er da so sitzt, nicht? Und man das ist ein naheliegender Gedanke. Wie soll ich mein weiteres Leben pflegen? Ich komme jetzt bald auf die Hälfte, 50 Jahre. Also Hälfte ist sehr ideal gedacht. Also ich bin schon über die Hälfte hinweg. Es geht darum, zurück zu Krishna zu gehen, back to Godhead. Ja, wie machen wir das am besten? Soll ich mich da in den Westen wirklich bewegen? Das ist ja ein Ort, wo es nicht so heilig ist wie an einem heiligen Ort wie Vrindavan. Die Atmosphäre ist nicht so aufbauend, was Krishna Bewusstsein betrifft. Aber man merkt dann so, da gibt es Beziehungen im Westen. Beziehungen zu Devotees, Menschen, die man noch nicht kennt, die aber auf dem spirituellen Weg sind, Und wenn man sich Mühe gibt, diese Beziehung zu gestalten, einfach verantwortungsvoll zu gestalten, sodass es Begegnungsorte von Krishna werden können, dann ist das ein ganz großes spirituelles Erlebnis und etwas, was sehr wichtig ist für den spirituellen Fortschritt. Krishna sagt ja, wer sagt, er ist direkt mein Devotee, er ist nicht mein Devotee, aber wer sagt, er ist der Devotee, also der Diener meines Geweihten, er ist mein Geweihter. Er sagt ja, wie man zu ihm kommen kann. Und dann denkt man sich, ja, dann soll ich einfach ein Diener der Devotees im Westen werden. Wenn das der beste Weg ist, mache ich das. Versuche ich das. Ja, so, das ist etwas, eine eigene Auseinandersetzung. Ich weiß natürlich auch, dass man so viele Fehler gemacht hat. Gerade so ein Temperamentbündel wie unser eins. So viele Fehler gemacht hat im Austausch mit Devotees. Uff. Dass einem das dann aufgeht und man weiß, ja, aufgrund dieser Fehler ist man halt noch nicht so entwickelt, wie man sein möchte. Ist das spirituelle Leben noch nicht so erfüllend vielleicht, wie es sein sollte. Ja, und das ist meine eigene Auseinandersetzung mit dem Thema. Die ich euch gerne zum Schluss sagen kann. Denn ich selber habe das erfahren. Wenn man sich wirklich Mühe gibt und bemüht, den Devotees, auch ganz gleich auf welcher Stufe sie sind, sie sind auf unterschiedlichen Stufen, aber indem man versucht, ja, da begegnet man Krishna, macht man so schöne Krishna-bewusste Erlebnisse. Also, ihr wisst ja, wenn die Alten in die Nostalgie kommen, in Schwärmen, was wir so erlebt haben mit den Devotees, da kriegen wir feuchte Augen, weil es so schön ist. Mit Akura am Kudamm verteilt hat und Akura Menschenmengen um sich gesammelt hat durch seine Predigen. Und wir mit dem Halava-Beutel an der Seite da Wiese verteilt haben, mitten im kalten Winter. Das ist einfach schön. Das weiß jeder. Ja. Schwärmen. So, Hare Krishna. Gut, ich möchte aber hier jetzt zum Ende kommen. Danke euch sehr. Bitte denkt über diese Punkte nach. Und seht, wie ihr einen Bezug zu diesen Punkten kriegt. Man kann schon anfangen mit den Devotees, die nahe sind. Wenn man im Sankirtan wählen, kann man sich bemühen. In der Ehe, wenn man verheiratet ist, kann man sich bemühen, ein gutes Beispiel zu geben oder den anderen zu erheben. Und so weiter. Inspirieren. Elternpaar kann man das üben. Und natürlich in einer Gemeinschaft wie Goloka Dham, wo wir sehr nice Devotees haben, können wir sehen, dass wir dieses Prinzip bewusst kultivieren. Das ist natürlich sehr, sehr nice, wenn man oder auch in anderen Gemeinschaften natürlich. Gut. Hare Krishna. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Goloka Romani? Ja, an der Nutzung kann. Achso, für die Kassetten in der Nachtwelt. Es heißt, ein Devotee hat keinen materiellen Besitz, aber wir sehen in dieser Welt, gibt es Devotees, die viele Besitztümer haben, sogar ein Sanyasi, ein Weltentsagender. Woran kann man erkennen, dass er diesem Prinzip entspricht? Das kann man an der Nutzung erkennen. Wenn ein Mensch ein Sanyasi sollte die Dinge verwalten, die er hat und in den Dienst Krishna stellen, die Brahmacharis, die ein Auto auf ihren Namen geschrieben hat, benutzen das Auto für ihren Service zum spirituellen Meister. Die Grihastas, die eine Wohnung haben oder ein Haus oder ein Auto, ein teures Auto oder auch Mittel, ist ja egal wie teuer, ein Auto haben, benutzen das in einer spirituellen Mission für Krishna. Yukta Vairagya. Für Grihastas ist es sehr vorteilhaft, in ihr Zuhause Devotees einzuladen und dort die Devotees zu bewerten. Das ist sehr gut. Andere Grihastas, andere durchreisende Devotees und spirituelle Abende zu machen. Für die Grihastas ist es auch gut, meistens sind unsere Grihastas sehr arm, also
Das muss man auch sagen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist sehr. Wir haben nicht so reiche, wie heißt das es gibt in Bombay Millionäre, die sie halt, die Walt Disney und so weiter. Wichtig, dass man, wenn man Überschuss hat, natürlich das beschäftigt und festmacht, das ist ja. So an der Nutzung kann man sehen. Es ist genau die gleiche Frage, ist es auch so, du hast einen Körper, ein Besitztum, also du würdest zumindest protestieren, wenn jemand sagen würde, was anderes damit plant, als du es geplant hast. Freiheit ist sehr wichtig. Wie kann man sehen, dass jemand ein Devotee ist mit diesem Besitztum, indem er ihnen Krishnas Dienst stellt? Ich habe noch Fragen gesehen. Ja. 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 Ja, ich sehe über dir deine ganz konkrete Sache, da gibt es noch Informationen, da solltet ihr euch vielleicht zusammentun, aber es ist vielleicht interessant für alle zu hören. Also ich will das nochmal wiederholen, dass jeder das weiß. Ist ein Vergehen, wenn man etwas getan hat, wo man die Devotees in eine Schwierigkeit gebracht hat, ohne das zu wissen. Und der Devotee hier sagt, ich habe am Ekadasi Prasadam verteilt, was ich gemacht habe, wo ich anscheinend etwas benutzt habe, was nicht Ekadasi-mäßig ist. Nun ist natürlich jeder interessiert, weil es uns direkt betrifft. Was für eine Substanz hast du benutzt? Vanille. Und du weißt etwas über Vanille? Vanille ist okay. Gut, ich kenne mich da nicht. Ja. Gut. Wer ist da so Kredai, wüsste das? Wenn du bist so Expert oder hier ist noch nicht hintereinander, ist es okay? Ist es so? Vanille ist okay? Im Vanillezucker ist oft Mehl drin, hören wir hier. Aber Vanille an sich ist okay. Ist also gestrecktes in diesem Produkt. Es kommt also darauf an, was für eine Vanille du benutzt hast. Ich sage das so gerne. Es geht aber nicht um die. Das ist das Tathashta, die ist am Rande von dieser Frage. Jetzt werden wir uns um den Swarupa kümmern, worum es eigentlich geht. Und wenn man etwas unwissentlich getan hat oder tut, dann ist es ein Vergehen. Sehr wichtig in unserer Philosophie wird immer Wert gelegt, es ist eigentlich auch ganz normaler Menschenverstand. Es kommt auf die Motivation darauf an. Du kannst einen Fehler machen, der ein Vorgehensfehler ist, und du kannst einen Fehler machen, der in einem schlechten Charakter anzusiedeln ist, weil du schlechte Motive hast, also du jemanden schaden möchtest zum Beispiel. So die Fehler, die man tut aus Grund von eines, weil man nicht in Kenntnis ist oder nicht weiß von einem von einer Sache, von einem richtigen Vorgehen, es sind natürlich keine Fehler. Man sollte sich bemühen, um das nach und nach die richtigen, also alles richtig da zu machen. Aber diejenigen, die man absichtlich macht, weil man weiß, dass es ein Fehler ist, aber man will einem anderen schaden, in der Regel ein Fehler ist im Charakter, wenn man in der Regel, es gibt natürlich Ausnahmefälle, die eher selten sind, dann wird es nicht getan. Ich hatte neulich mal einen Devotee, also da musste ich wirklich lachen, der kam an und sagte, etwas ist ganz, ganz schrecklich ist geschehen, und ich dachte, oh no, das Auto ist explodiert oder sowas. Man muss sich ja auf alles gefasst machen. Und gestern bin ich aus dem Tempel raufgegangen und auf deine Schuhe getreten. Und man soll ja nicht auf die Schuhe eines Sannyasis treten. Jetzt, Jetzt fast. Ich musste richtig eine Bremse finden bei mir, um mein Temperament zu ziehen. Dann habt ihr no problem. Ich bin gesagt, absolut kein Problem. Und so weiter. Da hat er das hier gut. Ja. Ja. Hier ist Feeling inimical, ein feindschaftliches Gefühl zu haben. Ja. Ja. Ja, du hast recht. Ich will die Frage, ich komme jetzt ein bisschen. Die Frage war, es wurde 6 Dinge in Bezug zu Devotees, in Bezug zu, zu Gottgeweihten aufgezählt, die einen zu Fall bringen. Beim 4. war es, dass man sich ein feindseliges Gefühl empfindet, feeling inimical. Und das 5. war getting angry with Vaishnavas. Dass man zornig, also ich habe vielleicht nicht, ich habe es bestimmt nicht gut übersetzt. Getting angry with Vaishnavas, dass man da also zur Sache geht und den anschreit und so weiter. Das ist, es gibt 3 Arten von Vergehen. Die fangen an mit den Gefühlen, dann mit den Worten und schließlich mit den Taten. Und hier, wenn man to get angry with, also da stelle ich mir, das muss dann bedeuten, dass man da den anbrüllt zum Beispiel. Ach so, ja. Ach so, wie meinst du das? Ja, jetzt verstehe ich. Entschuldigung, ich habe vor lauter Enthusiasmus nicht verstanden. Ja. Ja. Es muss sein, dass das Getting Angry, dass es ein sanftes Angry ist. Also, wenn man das denn irgendwie. Aber das, du hast recht, das verdünnisiert sich, das wird ja feiner nach hinten. Und das ist hier so, dass es ein bisschen stärker aussieht. Mhm. Ja. Ich kann es nur so sagen, dass es. Ja, es ist Getting Angry. Ja, vielleicht. Vielleicht nicht so, man müsste dann im Sanskrit nachschauen. Vielleicht ist das bestimmt nicht so gut übersetzt worden. Mhm. Mal das hier. Du hast erwähnt, dass unsere Bewegung asketische Züge trägt, von denen einige vielleicht nicht dazu beigetragen haben, in diese freudvolle, ganzheitliche Devotees zu produzieren, hervorzubringen. Auf der anderen Seite heißt es jedoch, dass die Sankirtan-Bewegung den Ozean der Glückseligkeit ständig erweitert. Was ist also schiefgegangen auf dem Weg zum Himmel? Alles ist eine Frage der Anwendung. Ich würde sagen, diejenigen, die den Prozess verstanden haben und auch denen es gelungen ist, ihn anzuwenden, sind freudvoll und so weiter. Aber diejenigen, die, das ist auch nicht so einfach, so ein spirituelles Wissen anzufordern, die es noch nicht so getan haben, haben vielleicht auch falsche Erwartungen. Ich habe auf deine Frage hin, wir haben ein Seminar gegeben, dem ich den kühnen Titel gegeben habe, die 2. Phase des Krishna-Bewusstseins. Ihr wisst, ich bin nicht immer ein großer Titel. Ich möchte diese Thesen, die da drin sind, noch gerne durchsprechen mit Devotees wie Vishvadev Prabhu, die da auch viel Erfahrung haben und so weiter. Aber ich werde hier schon mal sagen, worüber ich da sprach. Zum Krishna-Bewusstsein, zu einer Bewegung gehören 2 Dinge dazu. Erstmal Individuen, vor allen Dingen, die stark sind und entwickelt sind, und zweitens dann eine Mission, die man ausübt. etwas, was man tut als Individuen, die zusammenkommen und sie etwas ausüben wollen. Und Srila Prabhupada hat diese Dinge sehr, sehr nice definiert, oder unsere Tradition hat diese Dinge nice definiert. Zu einem gesunden Individuum gehört dazu, dass er erstmal auf der spirituellen Seite tief im Krishna-Bewusstsein gründet, also ein inneres Krishna-Bewusstsein hat, im Herzen Krishna trägt, mit Krishna gemeint. Und als zweites dann sich entsprechend seiner Natur, das ist die bedingte Seite, die Seite, die wir als Menschen in dieser Welt einnehmen, situiert, dass er physisch gesund ist, emotional, dass er da voller Freude ist in den Emotionen und gute Emotionen anderen gegenüber tragen kann und schließlich ein soziales Feld hat von Freunden, so Anbindung. Das ist zum Individuum, also etwas, was auf der spirituellen und dann auch auf der, sagen wir mal, rein Lebensebene also in dieser Welt so stattfindet. Als Mission muss man sehen, was die Bewegung für Krishna-Bewusstsein tun sollte und tun kann und wo sie vielleicht nicht so gut ist. Ich würde sagen, wir haben zwei ganz große Stärken, unglaubliche Stärken. Wir haben spirituelles Wissen und können somit dieses Wissen aus dieser so reichen Tradition der Vedas und der Gaudiya Sampradaya geben, Informationen. Ich denke also, unsere Tempel müssten Orte sein, wo man etwas lernen kann fürs Leben. Und zwar nicht nur die Jungen, sondern auch die älteren Devotees, die jetzt durch das Leben auch noch ganz vielleicht eine Verlagerung bekommen, manchmal andere Schwerpunkte auch im Leben. Also wir müssen Informationen und Wissen geben, was auch für alle Arten von Devotees relevant ist. Und wir haben das in der Tradition. Wir müssen vielleicht, wir brauchen auch, darüber sprachen wir gestern mit einer kleinen Gruppe von Devotees, wir müssen auch sehen, wie Devotees einen Beruf finden. Und zwar nicht Beruf nur gesehen als Geld verdienen, als ein notwendiges Bestandteil des Lebens in der Welt, sondern auch eine Berufung, wo sie einen Sinn sehen, wo sie sich einsetzen. Und es wäre gut, wenn sich das beides verquicken lässt. Es gibt jetzt schon ein paar Bemühungen, dass die Devotees so vedische Themen lernen und damit ihr Geld verdienen, das zu lehren. Das wäre vielleicht auch in Zukunft interessant, da gibt es ja so viel. Also wir müssen Wissen und Informationen geben, dieser Bereich. Und der zweite Ort ist der Ort, der gestern, das was gestern stattgefunden hat, dass wir Krishna verehren. Das ist eine ganz wichtige Sache, wo wirklich unsere Stärke ist, wo alle, auch die, also man merkt das immer, die kommen einfach alle hin und sind erbaut und erhoben und denken, ja, es war jetzt gut, dass ich hier war und ich habe noch ein bisschen Ganges Wasser gekriegt und alles. So. Und dann als dritten Bereich ist natürlich wichtig, sich um die Devotees zu kümmern, also Care. So. Ich denke, dass wir, weil wir eine ganz junge Bewegung sind, sonst gibt es jetzt, wie viel ist das? Vielleicht 35 Jahre, 40 Jahre im Westen, also ich bin da nicht so gut in den Zahlen, das ist ganz, ganz jung, dass wir uns immer wieder hinsetzen müssen als Bewegung, sehen, wie ist es gelaufen, haben wir schon das, was wir machen, erfüllt, was wir machen sollen. Und ich glaube, dass jetzt ein Zeitpunkt gekommen ist, wo sich viele Devotees eben mit diesen Fragen ja auseinandersetzen, gewillt sind, darüber nachzudenken und dass es gut ist, darüber mehr zu sprechen, was wir tun können. Und ich denke, diese beiden Punkte, die sind von Prabhupada, also er sprach von Unity and Diversity, dass unsere Bewegung also abhängig ist von der Einheit in der Vielfalt. Vielfalt heißt, also das sind die Individuen mit den individuellen Projekten und Einheit ist, was man gemeinsam tut als Bewegung. Also für die Individuen wird es wichtig sein, sich zu stärken, indem sie ein tiefes Spiritualität empfinden, die sie spirituell wirklich erfüllt und auf der anderen Seite auch einigermaßen situiert sind von den Schwerpunkten, die jetzt anliegen in ihrem Leben. Natürlich sind das Idealwerte, die ich sage. Auf dem Weg dahin ist schon ganz gut, wenn man sich auf den Weg dahin macht. Und was immer man auf dem Weg davon dazu realisiert, jetzt kann man sich schon zufrieden. Es ist schon okay. Und als Bewegung sehen wir, was wir geben. Information. Prabhupada hat so viel Wert gelegt auf Buchverteilung, dass Informationen zu den Menschen gehen. Dann weitere Informationen, dass wir Menschen eine nachdem sie die Bücher gelesen haben, dass sie das lernen richtig, diese Themen. Und da gibt es verschiedenste Ausbildungen. Sicherlich auch, das sagte Prabhupada, hat von der Varnashram-Universität gesprochen, dass Leute dort ihren Beruf erlernen, sozusagen. Varna ist ja sowas wie Berufung in dieser, wozu man passt, wozu man hinkommt. Also, dass wir da, die Vodis, also, wenn wir vielleicht nicht gleich das Varnashram einsetzen können, können wir ja schon mal anfangen, auch solche Dinge zu lernen, die für die Vodis von Wichtigkeit sind. Und dann, dass wir Verehrung machen, Krishna verehren. Das ist so wichtig. Gestern, ich wünschte allen von euch auf dem Altar gewesen zu sein. Da ist sowas ausgegangen von Chaitanya Mahaprabhu, der so zufrieden war mit den Devotees. Kam richtig so, fast wie als Radha Madan Mohan hierher kam. Da war es am stärksten, als sie hier kam. Da ist von den Altar so Wellen gegangen, der Barmherzigkeit, die dabei sein konnten. Also unglaublich. Das lässt sich auch nicht in Videos abbilden, wie die Wellen da kommen. Das muss man spüren. Also, da muss man selber dabei sein. Ja, Worship. Und weil wir sind, das ist nicht so schlimm, dass wir als Bewegung, wir sind so jung, schaut euch das Christentum an zu der Zeit, mit 40 Jahren, da wurden die alle noch an die, also verbrannt und so weiter. Wir haben Luxusschwierigkeiten, also. Da muss man jetzt einfach sehen, ja, gut, und lernen, gewillt sein und dann eben das umsetzen. Ich spüre so ein bisschen in der Atmosphäre, es ist 9.30 Uhr, skandalös spät. Wir werden hier enden. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch die vielleicht für morgen aufbewahren. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.